Ja, ich staune, dass noch Leute da geblieben sind zu dem letzten Vortrag oder wieder neu hinzugekommen sind und vielleicht auch im Livestream. Und wir machen weiter mit Philipperbrief, Kapitel 3. Christus gemäß Leben und das Ziel vor Augen behalten. Wir sehen noch einmal die Übersichtsskizze. Wir sind bei Kapitel 3, Christus, unser Lebensziel. Strebe nach Christus, heißt es hier in Kapitel 3, Vers 8. Und wir fangen gleich an zu lesen und lesen die Verse 12 bis 16. Philipper 3, 12 bis 16. Paulus schreibt, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke nicht von mir selbst, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Ja, wir sind unterwegs zu einem großen Ziel und der christliche Lauf ist kein 100 Meter Sprint, sondern ein Langstreckenlauf, eher ein Marathon, wenn wir schon griechisch reden wollen. Ein Marathonlauf, 42,6 Kilometer oder so ähnlich. Anders aber als bei der heutigen Olympiade oder Weltmeisterschaften ist es so, es werden nicht nur die ersten drei gekrönt, sondern viele. Alle, die das Ziel erreichen, kriegen eine Krone. Und am Ende dieses Vortrags werden wir hören, dass das Neue Testament 5 verschiedene Kronen nennt und ich hoffe, eine davon ist für mich und für dich bereit. Wenn wir laufen, gerade wenn es ein Lauf mit Hindernissen ist, wie ein 110 Meter Hürdensprint, dann kann man nicht mit einem schweren Rucksack laufen, das geht nicht. Ja? Ein Läufer, der trainiert und wird sich so kleiden und solche Schuhe wählen, dass er so schnell wie möglich die Strecke laufen kann. Und selbst wenn es eine lange Strecke ist, er wird nicht unnötig Gepäck mitnehmen. Und deswegen haben wir vorhin gehört, dass wir zuerst das Alte hinter uns lassen müssen. Paulus schreibt diese Worte, ich vergesse, was da hinten ist. Und wir haben eben gehört in dem Vortrag, dass er damit vor allem seine religiöse Karriere im Judentum gemeint hat, die ja steil war und wirklich was vorweisen konnte. Aber er sagt, das hat er vergessen, das ist erledigt. Aber auch seine zentnerschwere Schuld der Christenverfolgung und alle Sünden bis zu seiner Errettung. Und so ist es bei jedem, der zum Glauben kommt. Er hat ja eine Vorgeschichte. Selbst Kinder, die sich bekehren, wir beten für unsere Enkelmädchen, dass sie sich bald bekehren mögen, selbst dann haben sie schon eine Vergangenheit und müssen Schuld bekennen. Und erst recht, wenn es Jugendliche sind oder Erwachsene oder alte Menschen. Aber auch die Sünden seit der Errettung, haben wir eben gehört, also in der Zeit der Nachfolge. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Hier sitzen Geschwister, die schon viele Jahre und Jahrzehnte mit dem Herrn leben. Ist es nicht so, dass die Sünden unserer Nachfolgezeit, also wo wir mit dem Herrn Jesus gelebt haben, seitdem wir ihn kennen, die sind doch viel schwerwiegender als die Sünden, die wir getan haben, als wir den Herrn noch gar nicht kannten. Und als wir ungläubig waren, sündigten wir gegen das Gesetz. Jetzt, seitdem wir errettet sind, sündigen wir gegen die Gnade. Das ist eigentlich schlimmer. Wir kennen den Herrn. Wir wissen, was er für uns getan hat, wie sehr er uns geliebt hat, bis zum Tod am Kreuz. Und trotzdem sündigen wir manchmal. Und ich muss euch leider sagen, ihr lieben Geschwister, man kann als Christ schlimmere Sünden begehen, als in der Zeit, als man noch nicht Christ war. Selbst das ist möglich. Wir sind und bleiben zu jeder Sünde fähig, auch wir wiedergeborenen Christen. Wir sind und bleiben zu jeder Sünde fähig. Wir können schlimmere Sünden begehen, als wie in der Zeit, als wir noch gar nicht den Herrn kannten. Aber Paulus sagt, wir dürfen alles vergessen, weil das Blut Jesu Christi uns dazu berechtigt. Nicht, weil wir ein schlechtes Gedächtnis haben, nicht, weil wir so oberflächlich sind, sondern weil wir wissen, das Blut Jesu Christi hat unsere Sünden ausgetilgt, ausgelöscht. Sie sind nicht mehr existent. Gott kann sich nicht daran erinnern. Ich habe es vielleicht hier irgendwo noch hinten gespeichert, aber Gott denkt daran nicht mehr. Und darum können wir zielgerichtet leben, weil unsere Vergangenheit bereinigt ist. Das muss bei jedem von uns so sein. Da darf uns nichts mehr anklagen. Es kann sein, dass man mal noch in Träumen irgendwas träumt, was früher gewesen ist. Aber dem sollte man nicht viel Bedeutung beimessen. Nur unser Gewissen, das muss rein sein. Nicht nur vorübergehend beruhigt, sondern auf Dauer entlastet. Und das geschieht nur, wenn man zum Kreuz kommt und das Blut Jesu Christi macht rein von aller Sünde, was auch immer war. Ein neuer Gedanke. Wir haben ein großes Ziel. Was ist das Ziel einer Braut? Das Standesamt? Nein. Die Hochzeit? Nö. Der geschmückte Hochzeitssaal? Auch nicht. Die tollen Gäste? Nein. Der Bräutigam? Das ist das Ziel einer Braut. Das muss sich der Jörg jetzt gut merken, ja? Das ist das Ziel der Braut, der Bräutigam. Und wir haben ein großes Ziel, den Herrn Jesus, unseren himmlischen Bräutigam, kennenlernen. Schaut, ich lebe seit 45 Jahren mit ihm. Ich habe jeden Tag mit ihm gesprochen, aber ich habe so eine Art Telefonverlöbnis mit ihm. Ich habe ihn noch gar nie gesehen. Das ist wie, als meine Frau und ich uns kennengelernt hatten, da lebte sie in Österreich und ich in Deutschland. Und für die jungen Leute, telefonieren war so teuer, ihr macht euch keine Vorstellung. Nach Österreich telefonieren, ich musste einmal, das ging nicht anders, da stand ich mit so einem Stapel 5-Mark-Stücke in der Telefonzelle und die sind da durchgerauscht wie nichts, ja. Und heute haben wir Flatteratten oder Flatrates, sagt man auch, ja. Und brauchen uns darüber keine Gedanken mehr machen. Aber mit dem Herrn Jesus, wir haben ein Telefonverlöbnis, wir reden mit ihm, aber wir haben ihn noch nie gesehen. Und ich freue mich, den Bräutigam zu sehen. Auch wir Männer freuen uns, ja. Nicht nur die Frauen auf dem Bräutigam, auch wir freuen uns, ihn kennenzulernen. Aber es ist ein langer Lauf und ich muss euch etwas erzählen an der Stelle. Wir sind nicht so weit weg von Holland, hier im Münsterland. Und 1977 habe ich an den 4 Dachsen von Nijmegen oder Nimwegen, sagen wir Deutschen, teilgenommen. Eine Stadt in Holland. Da nehmen 22.000 Teilnehmer teil, so war es jedenfalls 77, aus der ganzen Welt. Und man geht 200 Kilometer in 4 Tagen. Das hört sich nicht schlimm an, aber wir waren eine 11er-Gruppe. Wir haben von der Luftwaffe teilgenommen. Ich war damals auf Zeit verpflichtet, auf 12 Jahre bei der Luftwaffe in Deutschland. Und wir hatten eine Gruppe von 11 Männern und es durften nur 2 ausfallen. Wenn der dritte ausfiele, wäre die ganze Gruppe erledigt, könnten alle nach Hause fahren. So, Am ersten Tag sind wir losgelaufen und die ersten Kilometer gingen ganz gut. Aber dann so mittags, nach 30 Kilometer war Mittagspause, da habe ich mal einen Schuh aufgemacht und habe gesehen, oh, der Fuß ist geschwollen. Ich ziehe den Schuh lieber nicht ganz aus, sonst kriege ich ihn nicht mehr an, habe ich gedacht. Ja, und habe durchgehalten und noch 20 Kilometer gelaufen. Abends merkte ich schon, mit meinen Füßen stimmt was nicht. Und dann bin ich in die sogenannte Sanitätsstaffel, ja, für die Soldaten hier unter uns, die kennen das. Und es war nicht so, dass da eine Blase war und da die ganze Fußsohle war eine einzige Blase. An beiden Füßen, ja. Und die haben das so ausgerollt und die desinfiziert und so, war nicht so angenehm. Und dann bin ich nach Hause gehumpelt, nach Hause, in mein Zelt. Wir haben auch noch gezeltet. Und jetzt muss ich euch etwas vorspielen fast, wie es mir am nächsten Morgen ging. Um 3:30 hat der Spieß geweckt. Der Spieß ist ein Kompaniefeldwebel, also so ein ja richtiger strammer Soldat. Und er hat geweckt, weil um 4:30 mussten wir los. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich war im Schlafsack, meine Füße nur so auf den Boden stellen. Das hat schon eine Weile gedauert. Dann habe ich mich an der Zeltstange hochgehangelt und die ersten Schritte waren so. Wie ein, Entschuldigung, alter Opa, ja. Schneller konnte ich nicht laufen, weil mir die Füße so wehgetan haben. Dann habe ich zum Spieß gesagt, Spieß, ich kann heute unmöglich 50 Kilometer laufen. Dann sagt er zu mir, Plock, da wird man immer liebevoll mit Nachnamen angeredet, ja. Plock, das eine sage ich Ihnen. Und wenn ich Sie vor mir herprügle, Sie laufen heute die 50 Kilometer. Warum? Am ersten Tag waren schon zwei ausgefallen. Die mit der größten Klappe, die waren ausgefallen, ja. Und deswegen, wenn ich jetzt auch gestreikt hätte, hätten wir heimfahren können. Große Blamage, ja. Wären wir in die Kaserne gekommen und alle hätten gesagt, guck mal die an. Also, die ersten 5 Kilometer an dem Tag, an dem zweiten Tag, waren wie wenn ich auf Nadeln gelaufen wäre, auf einem Nadelkissen. Aber ich habe gelernt, man kann sich überwinden, man kann auch mit Schmerzen, man kann auf die Zähne beißen und man kann durchhalten. Die ersten 5 Kilometer waren furchtbar, danach habe ich irgendwann meine Füße nicht mehr gespürt und habe die 50 Kilometer geschafft. Übrigens, am ersten Abend hatte ich auch Muskelkater in den Armen, nur vom Laufen, ja. Alle Muskeln, die sonst nicht so beansprucht werden, du kriegst Muskelkater. Und der dritte Tag, da fallen am meisten aus. Von den 22.000 Teilnehmern sind 6.000 ausgefallen, fast ein Viertel. Und ich habe Leute weinen sehen, die im Straßengraben lagen, weil wahrscheinlich auch ihre Gruppe dann heimfahren konnte, weil sie nicht mehr weiter konnten und was auch immer war. Am dritten Tag ist deswegen so gefährlich, da läuft man über den höchsten Berg von Holland, 153 Meter hoch. Und da fallen viele aus. Da kommst du nicht mehr hoch. Du bist so kaputt, ja, von dem Laufen. Und da sind die meisten Ausfälle an diesem Tag. Aber der vierte, da fällt keiner mehr aus. Weil dann hast du das Ziel vor Augen und der Zieleinlauf in Nimmeren, der wird vom Fernsehen übertragen, das ist wie beim Kölner Karneval. 500.000 Menschen gucken da den Ziellauf an und dann wirst du entschädigt für die ganzen Strapazen. Und weil es so schön war, 1977 bin ich 78 gleich nochmal gelaufen, die 200 Kilometer. Aber da ging es mir schon viel besser. Da hatte ich schon einiges begriffen. Ich hatte beim ersten Mal nämlich neue Turnschuhe, das darf man gar nicht machen, ja. Man muss eingelaufene Schuhe nehmen und so. Und ich war auch der Einzige, der keine Trainingsmärsche gemacht hatte. Ich war auf dem Lehrgang weg. Meine Kollegen hatten 900 Kilometer Trainingsmarsch gemacht. Ich nicht, ja. Und trotzdem durchgekommen. Und ich wollte euch das einfach sagen. Es war ein Kampf. Es war mit viel Überwindungskraft. Konnte ich da durchhalten und ich habe etwas gelernt für mein ganzes Leben. Die christliche Nachfolge ist nicht eine reine Frage der Disziplin und der Willenskraft. Es ist Gnade. Wir leben aus der Gnade und trotzdem müssen wir auch dabei sein. Ja, unser Wille ist auch gefordert und unsere Disziplin. So, dann gehen wir weiter zu den Versen 17 bis 19. Jetzt kommt nämlich etwas sehr Schwieriges, aber das werden wir mit des Herrn Hilfe auch verstehen. Paulus schreibt, aber wir müssen es erst lesen, Vers 17 bis 19. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das irdische sinnen. Von wem spricht Paulus hier? Viele wandeln als Feinde des Kreuzes. Ihr Gott ist ihr Bauch. Ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind auf das irdische gesinnt. Weil hier steht, ihr Gott ist ihr Bauch, denken da viele Ausleger an Leute, die gerne essen und zu viel essen. Das sieht dann ungefähr so aus, ja. Ihr Gott ist ihr Bauch. Aber ich glaube, das ist eine falsche Interpretation. Feinde des Kreuzes Christi sind Menschen, die bejahen das Kreuz im Leben Jesu, denn es brachte ihnen ja Vergebung, aber sie verneinen das Kreuz in ihrem eigenen Leben. Sie sind nicht bereit, auch die Nachteile der Nachfolge, vielleicht sogar die Anfeindungen, vielleicht sogar die Verfolgung zu ertragen. Wenn es kritisch wird, dann sind sie nicht mehr mit dabei. Oder man könnte so sagen, sie kommen unter das Kreuz, um Vergebung der Sünden zu bekommen, aber sie kommen nicht an das Kreuz, um dort mit Christus zu sterben und ihr Ich wirklich in den Tod zu geben und dort zu belassen. Ich will euch eine andere Interpretation geben, warum ich glaube, es ist nicht dieses, die Völlerei, also ihr Gott ist ihr Bauch. Völlerei wird in der Bibel auch verurteilt. Es darf uns schmecken, aber nicht Völlerei und Sauferei, das verurteilt die Bibel natürlich. Nein, aber könnt ihr euch erinnern, im letzten Vortrag haben wir von den Judaisierern gesprochen, die den Gläubigen aus den Nationen unbedingt die Beschneidung auflegen wollten und das Sabbat halten und die Speisegebote. Und wenn Paulus sagt, ihr Gott ist ihr Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande, glaube ich, dass er die meint, die den Christen aus den Heiden die Beschneidung aufzwingen wollten, diese Judaisierer. Denn schaut, jetzt müsst ihr bitte gut dabei sein. Christen waren damals sehr arm dran. Sie wurden verfolgt von den Römern. Nero war an der Macht, der blutrünstige Kaiser, einer von 10 römischen Kaisern, die alle 10 Christen verfolgt haben. Er war der erste von diesen Verfolgungskaisern. 3 von denen wollten die Christen vom Erdboden vertilgen, auslöschen. Domitian zum Beispiel und Diokletian. Christen wurden von den Römern verfolgt, aber Christen wurden auch von den Juden verfolgt. Die haben sie auch verfolgt, weil sie sagten, ihr betet einen falschen Messias an. Die Juden lehnten ja Jesus Christus ab als ihren Messias. Und so saßen sie zwischen allen Stühlen. Juden hingegen wurden damals nicht verfolgt von den Römern. Warum nicht? Sie standen unter dem Toleranzedikt des Kaiser Julius Caesar. Caesar heißt Kaiser, russisch Zar. Das gleiche Wortstamm. Und aus dem Jahr 63 vor Christus. Juden waren die einzige Religionsgemeinschaft im Römischen Reich, die neben dem Kaiser einen anderen Gott anbeten durften. Alle anderen mussten den Kaiser göttlich verehren Und nur die Juden durften ihren Gott anbeten. Das hatten die Juden durchgesetzt mit Julius Caesar. Und wer sich beschneiden ließ, der konnte praktisch unter den Schutzschirm des Judentums treten und der Verfolgung entgehen. Juden wurden nicht verfolgt. Merkt ihr, was das für eine Versuchung war für die Christen? Wenn sie sich beschneiden ließen, waren sie der Verfolgung ledig, waren sie raus aus der Verfolgung, weil Juden nicht verfolgt wurden. Das war eine große Versuchung für die Christen damals, unter den Schutzschirm des Judentums zu schlüpfen. Und wir wollen das mal auf uns anwenden. In Zeiten der Verfolgung werden wir unserer Gemeindeform aus Überzeugung treu bleiben. Eure Gemeinde war vor wenigen Jahren noch in einem Bund, der in Deutschland als Körperschaft des öffentlichen Rechtes anerkannt ist. Und ihr seid aus dem Bund ausgetreten. Ihr seid jetzt sozusagen vogelfrei, ja? Und ich finde das großartig. Ich finde das gut. Aber werden wir in Zeiten der Verfolgung unserer Gemeindeform treu bleiben? Schaut, es gibt in Berlin die sogenannte Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, EZW abgekürzt. Und der Leiter war bis vor kurzem ein Dr. Hempelmann, den ich mehrmals getroffen habe. Er hat mich 2006 nach Berlin eingeladen und dort saßen alle Sektenbeauftragten der evangelischen Kirche von allen Bundesländern und der katholische Sektenbeauftragte von Paderborn saßen dort. Und ich musste vor ihnen verantworten, warum die Gemeinden, die sich zur Konferenz für Gemeindegründung halten, Ökumeneverweigerer und Bibelfundamentalisten sind. So nennen die uns. Die nennen uns Bibelfundamentalisten und Ökumeneverweigerer. Und ich habe mir einen Bruder mitgenommen, es war Christian Andresen vom EBTC, der wohnt eh in Berlin, den habe ich mitgenommen. Und dann haben wir dort unsere Überzeugung dargelegt und haben gesagt, wir finden das in der Bibel, dass die Gemeinden, die Paulus gegründet hat und andere, dass sie frei waren. Sie haben sich keinen Bund angeschlossen. Sie haben einfach über ihnen nur Jesus Christus als Haupt gehabt und haben, wie gesagt, keinen Bund gegründet und keine Ökumene. Und wir haben gesagt, wir finden das von der Bibel her richtig und wir bleiben dabei. Und wisst ihr, was Gott geschenkt hat? Dann stand einer von diesen Sektenbeauftragten auf, ein Pfarrer, Gando von Brandenburg, der Sektenbeauftragte, und sagte zu allen, ich weiß nicht, was ihr habt. Ich finde das gut, was diese Männer machen. Schaut mal in eure Kirchen, uns laufen die Leute weg. Und hier, die bauen Gemeinden und die haben Zulauf. Ich finde das gut, was die machen. Da hat der eine Lanze für uns gebrochen und das Blatt hat sich gewendet. Ja, ich meine, die hätten uns sowieso nicht inhaftiert oder so, aber sie wollten uns in die Mangel nehmen und wir konnten Zeugnis geben, ihnen allen und unsere Überzeugung darlegen. Und darum frage ich noch einmal, werden wir in Zeiten der Verfolgung unserer Gemeindeform treu bleiben, aus Überzeugung, weil wir es in der Schrift so finden? Oder werden wir doch schnell wieder unter den Schutzschirm der Kirchen schlüpfen? Die Kirchen bilden eine Arbeitsgemeinschaft, die heißt ACK, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Und die ist anerkannt vom Staat. Wer da drin ist, der muss keine Verfolgung erleiden. Aber alle, die außerhalb dieser ACK sind, da wird's gefährlich. Die kriegen das Sektenmäntelchen umgehängt und da kann es mal ganz heiß werden, wenn sich die Zeiten zuspitzen sollten. Darum diese Frage. Und ich kann euch nur ermutigen, Paulus hat keinen Gemeindebund gegründet. Er hätte den paulinischen Gemeindeverband ins Leben rufen können, hat er nicht gemacht. Die Gemeinden waren alle selbstständig unabhängige Ortsgemeinden nur von ihrem Haupt abhängig. Die waren nicht autonom, die waren christonom. Ein Begriff, den ich nicht geprägt habe, sondern ein amerikanischer Missionswissenschaftler namens David Hasselgrave. Er hat von der Christonomie der Ortsgemeinden gesprochen. Wir sind von Christus abhängig und von sonst niemandem. Wir lesen noch die beiden letzten Verse und brauchen aber noch ein paar Minuten, um sie auszulegen. Da kommt etwas sehr Schönes, mit dem wir heute dann schließen können. Paulus schreibt, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Oh, echte Paulus-Sätze, viel drin. Paulus stellt dem irdisch Gesinntsein der falschen Lehrer, das wir vorhin gehört haben, die auf Fleisch vertrauen, das wahre himmlische Bürgerrecht gegenüber. Und das müsst ihr jetzt bitte noch aufnehmen. Jetzt werden wir noch ein bisschen Geografie kennenlernen. Die Philipper lebten ja im Osten Griechenlands und waren trotzdem Bürger Roms. Zwischen den beiden Städten lag eine Distanz von circa 1300 Kilometern. Und wir gucken mal, wie das auf der Karte aussieht. Ja, hier ist Rom und da hinten ist Philippi. Und wenn man von Rom nach Philippi reisen wollte oder umgekehrt, ihr seht erstmal ein Stück durch Italien, da musste man hier über die Adria übersetzen und dann dort nach Philippi. Etwa 1300 Kilometer. Und Philippi war eine römische Kolonie und alle Einwohner einer Kolonie hatten die gleichen Rechte wie die Bürger Roms. Das war so. Die Römer haben überall solche Kolonien aufgebaut, Stützpunkte, und das waren kleine Roms. Schaut, das sind die beiden Städte. Und gucken wir kurz, was römisches Bürgerrecht bedeutet. Philippi wurde mit römischem Recht verwaltet. Die Bewohner trugen römische Kleidung, so etwa, so eine Stola oder wie man es nennt. Die Amtssprache war Latein. Die Leute haben Griechisch geredet, aber auf den Behörden musste Latein geredet werden. Und die Einwohner Philippis waren Bürger Roms. Und Philippi war ein Rom außerhalb von Rom. Und Paulus schreibt, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Da steht unser Politeuma. Da kommt das Wort Politik her, das wir kennen. Polis, der Stadtstaat, ja. Politeuma ist, würde ich übersetzen, unser erster Wohnsitz ist im Himmel. Der zweite ist in Coesfeld oder Rosenthal oder wo ihr wohnt, ja, hier in der Umgebung. Der erste ist im Himmel und der zweite ist hier auf der Erde. Und schaut, die Philipper waren stolz auf ihr Bürgerrecht. Sie waren Bürger Roms. Sie waren in einer römischen Kolonie. Und die Parallele liegt auf der Hand. Wir sind Bürger des Himmels. Wir leben hier auf dieser Erde, aber wir sind Bürger des Himmels. Wir wollen hier auf der Erde wie Himmelsbürger leben. Christen bilden nach meiner Sicht eine Kontrastgesellschaft und eine Gegenkultur hier auf dieser Erde. Das muss ich erklären. Es gibt Christen, die meinen, wir müssen uns in allen Dingen an die Welt anpassen. Wir müssen die gleiche Kleidung tragen wie die Welt, wir müssen die gleiche Musik hören wie die Welt, wir müssen so riechen wie die Welt, wir müssen so sein wie die Welt. Nein, müssen wir nicht. Wir sind Christen und wir haben das Recht, eine eigene Kultur zu machen. Wenn wir hier in der Gemeinde Lieder singen mit Gitarre und Klavier, dann singen wir Lieder mit Gitarre und Klavier. Fertig. Und wenn wir sagen, wir kommen sonntags zusammen und haben Gottesdienst und singen und hören aus der Bibel und beten und essen miteinander, das ist unsere Kultur. Wir haben eine eigene Kultur. Wir sind eine Kontrastgesellschaft. Wir leben nicht so wie die Welt. Das dürfen wir. Und ihr müsst nicht denken, oh, das stößt Leute ab. Nein, das zieht Leute sogar an. Wenn unsere christliche Kultur herzlich ist und offen und authentisch, wenn wir hier echtes Christsein leben, das zieht Leute aus der Welt an. Die finden das cool und gut, ja. Die freuen sich. Die kennen das nicht aus ihren Bezügen. Und darum schreibt Paulus in Philipper 2,15, leuchten wir wie die Himmelslichter in der Welt mitten unter einem verdrehten und verkehrten Geschlecht. Das muss ich erklären. Paulus beschreibt hier die Gesellschaft der Welt und sagt, die ist verdreht. Guck mal, wenn ich mich so drehe, jetzt bin ich verdreht. Und verkehrt wäre, wenn jetzt noch der Kopf unten und die Beine oben wären. Dann bin ich verdreht und verkehrt. Und so beschreibt Paulus diese Welt, die weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Da geht alles durcheinander. Die haben keine Maßstäbe mehr. Und wir als Christen, wir leben nach der Bibel, wir halten uns an Gottes Wort und leuchten wie Himmelslichter mitten hier in dieser verdrehten und verkehrten Welt. Und das ist unsere Berufung, das sollen wir. Wir sind stolz auf unser himmlisches Bürgerrecht und nicht auf irgendein Bürgerrecht von Berlin oder Wien oder Rom oder Athen oder wo immer. Wir haben ein himmlisches Bürgerrecht. Unser erster Wohnsitz ist im Himmel. Guckt, am Anfang des dritten Kapitels hatte Paulus die Judaisten kritisiert, die sich auf Fleisch verlassen, die so die Abstammung und die menschliche Kraft und alles betont haben. Am Ende des Kapitels kommt er wieder auf Fleisch zu sprechen. Irdisch Gesinnte verlassen sich auf irdische Vorzüge, zum Beispiel auf ihr römisches Bürgerrecht. Und er sagt, das ist nicht wichtig, dass ihr ein römisches Bürgerrecht habt. Ihr habt ein himmlisches Bürgerrecht und das ist viel, viel wichtiger. Wir wollen uns völlig auf Christus und sein Werk verlassen und das große Ziel vor Augen behalten. Ich sagte zu Beginn, ich werde am Ende auf die Kronen zu sprechen kommen, die im Neuen Testament genannt werden. Bitte schaut nochmal mit mir auf Vers 13. Da sind wir eben drüber gehuscht, aber den lesen wir jetzt nochmal. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten und strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist. Und Achtung, jage auf das Ziel zu, nicht schlendere, ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Er spricht hier von einem Kampfpreis. Das ist die Belohnung. Das sind die Kronen, die im Neuen Testament genannt werden. Übrigens deutsch, der Name Stephan, griechisch Stephanos. Stephanos ist der Gekrönte, ja, und die Abkürzung davon Stephan oder Stephen oder wie immer. Das Neue Testament nennt 5 Kronen, 3 Paulus und 2 werden noch ergänzt von Jakobus und Petrus. Schaut, die unvergängliche Krone, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, Paulus hatte ja mit diesem Bild angefangen vom Lauf, die laufen alle, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Paulus sagt hier, damals war es so, es gab nicht 3 Gold, Silber, Bronze, es gab nur einen, der erste wurde gekrönt. Aber ich sagte eben, beim christlichen Laufen ist das anders. Alle, die das Ziel erreichen, werden gekrönt. Aber wir sollten so laufen, als wären wir der Einzige, der diesen Preis kriegen würde. Jeder, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem, jene aber, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Bei den Griechen war so ein Lorbeerkranz und der war aus Blättern geflochten und der ein paar Stunden in der Hitze Griechenlands, dann war der welk, ja, und dann sah das auch nicht mehr schön aus. Aber wir kriegen einen unvergänglichen Siegeskranz. Also jeder soll so laufen, als würde er der Einzige sein, der das Ziel erreicht und der Erste, der das Ziel erreicht. So sollen wir auf das Ziel zujagen, wie Paulus hier geschrieben hat. Die zweite Krone nennt er im 1. Thessalonicher Brief die Krone des Ruhms. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms oder der Ehren? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Wenn wir als Christen andere für Christus gewinnen, hoffentlich zuerst unsere eigenen Kinder, dann aber auch andere, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, unsere Nachbarn, Fremde. Wenn wir Menschen für Christus gewinnen, das wird mal unsere Krone sein. Wie Paulus hier schreibt, die Thessalonicher waren seine Krone des Ruhms. Dann spricht er in seinem letzten Brief, den er geschrieben hat, 2. Timotheus 4, von der Krone der Gerechtigkeit. Die werden nicht alle bekommen, sondern folgende Leute: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Das sind Christen, die wirklich den Gedanken an die Wiederkunft Jesu Christi im Herzen haben, die seine Erscheinung lieb haben, die damit rechnen, dass er jeden Augenblick kommen könnte. Glaubt ihr noch an die Entrückung der Gemeinde oder ist euch dieser Gedanke entrückt, wenn ich das mal so mit einem Wortspiel sagen darf? Ja? Also ich glaube, dass uns der Herr hier aus dieser Versammlung wegnehmen könnte. Da muss nichts geschehen, da muss nicht erst ein Tempel gebaut werden. Es wird noch ein Tempel gebaut, aber das hat mit der Entrückung der Gemeinde nichts zu tun. Das nächste heilsgeschichtliche Ereignis, das kommen wird, ist die Entrückung der Gemeinde. Die Hinwegnahme. Und Paulus sagt, solche, die treu den Lauf vollenden und den Blick auf das Ziel behalten, auf die Entrückung, die kriegen diese Krone. Jakobus ergänzt die vierte, er spricht von der Krone des Lebens, auch eine besondere Gruppe von Christen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Und der Jakobusbrief nennt hier die Anfechtung im Sinne von Verfolgung. Christen, die in der Verfolgung treu bleiben, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Wer in der Verfolgung treu bleibt und auch die Nachteile erduldet und dann nicht zurückzieht, der bekommt die Krone des Lebens. Und die letzte Krone nennt Petrus. Die ist auch nur für bestimmte Leute, nämlich für die Ältesten, für die Hirten der Gemeinde. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid oder werdet, kann man auch übersetzen, dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverweltlichen Ehrenkranz empfangen. Da steht immer Stephanos, immer dieser Kranz, dieser Lorbeerkranz, diese Krone, übersetzt Luther oder die deutschen Bibeln. Also ihr seht, für Hirten, die ihre Lebensaufgabe darin sehen, die Gemeinde zu hüten, mit dem Wort zu versorgen, zu schützen. Ich möchte schließen mit einer Frage. Sind wir Himmelsmenschen? Paulus hat hier formuliert, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Sind wir Himmelsmenschen? Schaut mal, liebe Geschwister, unser Vater ist im Himmel. Wir beten, Vater unser, der du bist im Himmel. Unser Vater ist im Himmel. Unser Erlöser ist im Himmel. Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Unser Erlöser ist im Himmel. Unser Heiligtum ist im Himmel. Unser wahres Heiligtum. Unser Bürgerrecht, sagt Paulus, unser erster Wohnsitz ist im Himmel. Unser Schatz ist im Himmel. Jesus sagt, sammelt euch Schätze, nicht auf der Erde, sondern die im Himmel sind. Immer wenn wir etwas geben für das Reich Gottes, sammeln wir unseren Schatz im Himmel. Unser Ziel ist im Himmel und schließlich sind auch unsere Kronen im Himmel, von denen wir gerade gehört haben. Gott will unseren Lauf, unseren schwachen Dienst auch noch belohnen. Er will uns nicht nur das ewige Leben geben, im Himmel wird es Unterschiede geben, keine Gleichmacherei, wollte ich sagen, sondern es wird verschiedene Kronen geben, wir haben sie eben gehört. Aber diese Frage soll am Ende uns beschäftigen. Sind wir Himmelsmenschen? Also ich weiß, hier sind viele, die berufstätig sind und wir müssen uns auch mit irdischen Dingen beschäftigen. Wir müssen Geld verdienen, unsere Familien ernähren, auch die Frauen haben ihre Aufgaben. Wir müssen Kinder erziehen, wir müssen viele Dinge tun hier auf dieser Erde. Und trotzdem möchte ich einer sein, der mit dem Herzen schon im Himmel ist, beim Herrn. Sind wir Himmelsmenschen? Trotzdem wir hier auf der Erde unsere Pflichten zu erfüllen haben. Ich möchte gerne noch mehr ein Himmelsmensch werden. Und ich hoffe, du auch. So, ich habe wieder ein paar Bücher mir aufgehoben nach diesem Vortrag. Welches Buch würde jetzt besser passen als dieses? Zielstrebig. Wir haben gerade von dem großen Ziel gehört, auf das wir zuleben wollen, mit Gott ins Ziel. Dieses Buch habe ich vor ein paar Jahren mit größtem Gewinn gelesen. Als ich es gelesen hatte, habe ich zu meiner Frau gesagt, Silvia, ich habe schon seit vielen Jahren nicht mehr ein Buch gelesen, was mich so persönlich angesprochen hat und motiviert hat. Ich möchte zielstrebig leben. Ich möchte ausgerichtet sein, die paar Jahre, die ich vielleicht noch habe, wenn es überhaupt so viel sind. Ich möchte gerne Frucht bringen, wie wir es am ersten Abend gehört haben, am Donnerstag. Ich möchte andere fördern. Ich möchte mich ins Reich Gottes investieren. Investiert nicht so viel in Beton. Der Beton wird mit einem großen Knall sich auflösen am Ende. Investiert euch in Menschenleben und in das Reich Gottes. Dieses Buch ist wirklich ein Hammerbuch von Steve Farrar. Ich habe gleich, als ich das gelesen hatte, gegoogelt, ob er noch lebt, aber er ist schon am Ziel. Er hat das Ziel schon erreicht, ja, mit zielstrebig. Im Englischen heißt es übrigens Finishing Strong, also auf Deutsch stark abschließen. Und das ist ein Gebetsanliegen von meiner Frau und mir. Wir möchten stark abschließen, nicht mit Ach und Krach, sondern so, dass es Gott Ehre macht. Auch dieses Buch gibt es zum Hören. Viele schaffen heute nicht mehr ein Buch mit 300 Seiten. Aber ist ja nicht schlimm, wenn du lieber hörst, du kannst das Buch auch hören. Zielstrebig. Von dem gleichen Autor ist letztes Jahr noch ein Buch auf Deutsch erschienen. Unter Männern, etwa vor einem Jahr kam das raus. Hier geht es um Väter und Söhne, ihre Beziehung, warum Söhne Väter brauchen. Ich habe dieses Buch auch schon gelesen. Es ist ähnlich gut wie dieses andere, zielstrebig. Und ich habe viel rausgeschrieben und profitiert. Es gibt auch Dinge, die uns hindern können auf dem Weg zum Ziel, die uns ablenken können. Ich bin nicht gegen ein Smartphone, meins liegt da. Das ist ein sehr nützliches Gerät, das kann man für viele Dinge nutzen, bis hin, dass es eine Taschenlampe ist. Ja, manchmal braucht man es auch dafür. Aber ich habe dieses Buch trotzdem gelesen. Wie dein Smartphone dich verändert. 12 Dinge, die Christen alarmieren sollten, steht da unten. Und ich war erschrocken, was der Autor da alles gesammelt hat. Der verurteilt und verteufelt Smartphones nicht. Das machen Amerikaner sowieso nicht, ja. Die haben ein anderes Verhältnis zur Technik als wir. Positiver. Er hat übrigens auch von ihm ist ein neues Buch erschienen über KI. Liegt auch auf dem Tisch. Wenn hier Leute Informatiker sind oder viel mit Technik zu tun haben, von demselben Autor Tony Reinke, ein enger Mitarbeiter von John Piper. Den kennen vielleicht manche auch vom Namen. Ja, ich möchte euch das Buch empfehlen, vor allem für die, die mit Jugendlichen arbeiten, aber vielleicht liest auch der eine oder andere für sich. Ja, wir sind durch mit dem Vortrag und auch mit dem Blog. Und ja, ich kann nicht anders, ich muss euch immer das eine oder andere Buch lieb machen. Ja, dann stehen wir wieder zusammen auf und beten noch. Und dann, denke ich, sind viele froh, wenn sie nach Hause kommen und die Kinder in die Betten kriegen. Und die Erwachsenen folgen dann auch. Herr, wir wollen dir nochmal danken für den Philipperbrief, auch für das dritte Kapitel, wo wir gesehen haben, dass Paulus das Alte hinten gelassen hat und sich ganz auf das Ziel konzentriert hat und dem Ziel nachgejagt ist. Und wir sehen, Paulus war ein Himmelsmensch. Und Herr, wir wollen auch solche werden. Wir wollen hier auf der Erde unsere Verantwortung voll und ganz wahrnehmen. Wir wollen unsere Aufgaben erfüllen. Wir wollen hier dir dienen, aber immer mit dem Blick aufs Ziel. Wir wollen mit dem Herzen schon bei dir sein, Herr. Hilf uns bei diesem Spagat. Hilf uns, dass wir wirklich die Last ablegen, alle Dinge, die uns hindern können, das Ziel zu erreichen. Wir bitten dich sehr, mach uns neu, das Ziel groß und ja, zieh uns dir nach, dann laufen wir. Amen.